Am Samstag, den 4. November 2017, gibt es um 11 Uhr einen Vortrag von Richard Löwenherz. Schon der Name ist eigentlich Verpflichtung, aber ich vermute, damit wird er oft auch konfrontiert. Er ist in Sibirien unterwegs mit Draht und Boot durch den Altai, mit dem Fahrrad durch ein Gebiet, wo andere wahrscheinlich nicht mehr mit dem Auto hinfahren würden. Wie kommt man, auch wenn Sie eine Geografie studieren, wie kommt man auf den Gedanken, in solchen Gefilden mit dem Fahrrad unterwegs zu sein?
Ja, da müsste ich wahrscheinlich weit ausholen, weil alles hat eine lange Vorgeschichte. Also ich habe natürlich nicht von heute auf morgen diese Idee gehabt. Ich war schon viele Jahre vorher mit dem Fahrrad in Russland unterwegs und mich haben auch schon immer die abgelegenen Gebiete gereizt, dorthin zu fahren, wo das Leben noch ein ursprüngliches zu sein scheint, wo die Natur noch die Gesetze schreibt, nicht der Mensch. Und das hatte irgendwie immer einen besonderen Reiz auf mich ausgeübt. Und so bin ich irgendwann auch mal auf die Idee gekommen, halt dieses Gebiet zu durchqueren, weil das auch landschaftlich sehr viele Reize hat. Und ich habe auch ein paar Jahre darüber gebrütet, wie man die Route am besten anlegen kann, weil es auch ein Gebiet, einen Abschnitt gab, wo man halt eben nicht mit Auto durchfahren könnte und dementsprechend auch nicht mit Fahrrad. Und da kam dann auch die Idee, das Boot einzusetzen.
Hm. Nun sind das ja Gebiete, wo früher zum Teil waren es Sperrgebiete, zum Teil sind diese Gebiete überhaupt nicht zu bereisen gewesen. Wie ist das heute, wenn man zumal als Individualreisender dort unterwegs sein möchte?
Im Prinzip ist das heutzutage alles kein Problem, es sei denn, man nähert sich irgendeiner Grenze von Russland. Da ist es nämlich immer noch so, dass man dann spezielle Permits braucht, um diese grenznahen Gebiete zu durchqueren. Und das war auch bei dieser Reise der Fall. Ich bin durch die drei Republiken Buryatien, Tuwa und Altai gefahren und für jede einzelne Republik musste ich bei den örtlichen Grenzbehörden einen Permit beantragen, was auch 2 Monate im Voraus gemacht werden muss. Und die habe ich dann halt vor Ort abgeholt, um ja diesen Weg, damit ich dort durchfahren darf.
Zu DDR-Zeiten gab es den schönen Spruch, unerkannt durch Freundesland. Das heißt, das waren die sogenannten UDF-Reisen. Man hatte den Sozialversicherungsausweis, da waren viele Stempel drin und vorn drauf war das DDR-Emblem. Und mit diesem Ausweis sind dann viele in der Sowjetunion unterwegs gewesen, weil die armen Grenze oftmals diese Pässe dann auch von bundesdeutschen Reisepässen nicht unbedingt unterscheiden konnten. Wie ist das mit wie viel Sicherungsequipment? Wir sind ja in einer Zeit, wo ein Sicherheitswahn existiert. Mit wie viel Sicherheit sind Sie zu diesen Reisen aufgebrochen?
Ich denke mal, die erste Sicherheit, die man haben sollte, ist, dass man das, was man selbst tut, wofür man sich entscheidet, auch machen kann. Man sollte sich nicht zu sehr auf sein Equipment verlassen, sondern in erster Linie darauf achten, mit wachem Geist unterwegs zu sein, jeden Schritt, den man macht, auch überlegt zu tun, dass man nicht in irgendwelche Schwierigkeiten gerät, die man nicht möchte. Aber bei dieser Tour habe ich das erste Mal auch einen sogenannten Spot-Messenger dabei gehabt, mit dem man auch im Notfall einen Knopf, also im Notfall kann man da einen Knopf drücken, da wird eine SOS-Meldung dann per Satellit an die Rettungsdienste geschickt, die dann im Notfall mich auch daraus holen hätten können.
Das sagt man. Sie sind ja irgendwo ganz weit weg gewesen. Da muss ja dann auch erstmal ein Hubschrauber oder ein Düsenjäger oder im Zweifelsfall ein Panzer oder was auch immer hinkommen.
Ja, also wenn, dann wäre nur ein Hubschrauber hingekommen, zumindest auf dem Abschnitt, wo ich mit dem Boot unterwegs war. Da kann man dann eben nicht, wenn ein Problem ist, per Anhalter sich irgendwie mitnehmen lassen. Bei Fahrradreisen ist das ja alles weniger ein Problem. Bei dem Bootsabschnitt, der 2 Wochen dauerte und durch pure Wildnis ging, die halt keine Fahrwege hatte, da musste ich mir halt dessen bewusst sein, dass wenn da was passiert und ich dort nicht rauskomme auf eigene Faust, dann müsste wahrscheinlich ein Hubschrauber kommen. Und der würde dann von den russischen Rettungsdiensten geschickt worden. Aber das passiert natürlich auch nur, wenn alles gut läuft. Also das heißt, wenn die Rettungsdienste in Russland auch der Meinung sind, dass das Ganze am Ende bezahlt wird.
Früher hatte man Kartenmaterial, zum Teil militärisches Kartenmaterial, mit ab und zu topografischen Eintragungen, Höhenlinien und Ähnlichem. Sie sind, vermute ich mal, mit einem GPS-Gerät unterwegs gewesen. Wie haben Sie sich orientiert?
Ja, würden viele vermuten, aber ich bin großer Kartenfan. Im gewissen Sinne verweigere ich auch ein GPS, weil ich mit der Karte wirklich sehr gut navigieren kann und das auch bis heute gerne mache. Habe mir entsprechend auch russische Generalstabskarten aus dem Internet heruntergeladen, auf A4-Blättern ausgedruckt von der Route, die ich mir vorgenommen habe, und habe mich damit dann durchnavigiert. Also ich habe natürlich dann immer schauen müssen, wo bin ich gerade, wo komme ich hin, und die Entfernung musste ich halt immer abschätzen, dass ich dann auch nicht den Bezug verliere von der Realität zur Karte. Also ich musste immer mir bewusst sein, wo ich bin, um mich weiterhin orientieren zu können.
Wie groß war Ihre Bibliothek, die Sie mit hatten?
Ja, es war schon fast ein kleiner Atlas, den ich mir selbst zusammengestellt habe, so ein Stapel Karten, fast einen Zentimeter dick.
Wenn man mit einem Fahrrad in dieses Gelände geht, kann ich mir vorstellen, dass dann fahrradproduzierende Firmen aufmerksam werden und sagen, das ist ein guter Materialtest. Sind Sie gefördert, gesponsert worden?
Keineswegs. Also das ist auch eine Botschaft, die ich gerne immer mit meinen Vorträgen mitgebe, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, mit hochwertigem Material fahren zu müssen. Also es ist nicht eine Grundvoraussetzung, um solche expeditionsartigen Reisen zu machen. Es geht auch mit einfachen Dingen. Bei dieser Reise zum Beispiel hatte ich ein altes Mountainbike dabei, das ich mal auf einer Reise 8 Jahre zuvor in der Mongolei auf dem Bazar gekauft habe. Ich umgerechnet 68 Euro. Das ist keine besondere Marke gewesen, ein koreanisches Produkt. Und das war auch nicht wirklich reisetauglich, aber ich habe die entsprechenden Schwachstellen dann, als ich das Rad nach Deutschland mitgenommen hatte, ausgewechselt, also neue Laufräder einbauen lassen, neues Tretlager, neuen Gepäckträger. Und damit bin ich dann auch durch Zentralasien 3000 Kilometer gefahren und dann anschließend eben auf dieser Reise durch den Sajan und Altai ohne Probleme durchgekommen.
Wie viel Ersatzschläuche, Mäntel, Sattel hatten Sie mit?
Lediglich einen Ersatzschlauch, andere Ersatzteile. Also Speichen hatte ich noch, eine Ersatzachse für vorne und hinten. Das war es aber auch schon. Werkzeug natürlich noch.
Erst am Ende ist Ihnen dann der Rahmen gebrochen, weil zu den 92 Kilogramm Gepäck noch was dazu kam? Oder woran lag das?
Der Rahmenbruch, der war auf einer anderen Reise, und zwar im Winter. Und das war natürlich, das war ein extremer Materialtest. Ich bin halt 2010 durch den russischen Winter gefahren, 3 Wochen lang, und hatte Temperaturen bis minus 50 Grad, und das mit der Belastung des vielen Gepäcks, was man ja für die Winterzeit auch braucht, hat das Fahrrad das am Ende nicht standgehalten.
War das dann die Reise, wo man Sie zum Globetrotter des Jahres gekürt hat?
Ja, richtig. Der Reisebericht hat es geschafft, am Ende damit Globetrotter des Jahres zu werden.
Was reizt Sie an diesen kalten, schneegen, eigentlich fahrradunfreundlichen Gebieten?
Ich denke, es ist auch immer die besondere Erfahrung. Ich mache gerne neue Erfahrungen. Ich versuche auch neue Herausforderungen zu finden, mich nach vorne zu tasten, meinen Horizont zu erweitern. Und so probiere ich natürlich auch immer wieder Strecken, Touren, Gebiete, Jahreszeiten aus, wo ich glaube, dass ich was Neues dazulernen kann, für mich eine neue Erfahrung machen kann. Und der Winter hat darüber hinaus natürlich auch eine große Faszination schon immer auf mich ausgeübt. Auch ein Land bereisen zu können, das im Sommer nicht zugänglich ist, weil zum Beispiel in Russland viele Gebiete keine Fahrwege haben, aber wenn Sümpfe, Seen und Flüsse gefroren sind, dann gibt es dort auch Straßen übers Eis, und das hatte mich natürlich ganz besonders gereizt, dort auch mal im Winter hinzufahren.
Und es gibt keine Mücken in dieser Zeit.
Das ist zum Beispiel einer der großen Vorteile, den man dann hat.
92 Kilogramm Gesamtgewicht von Rad und Gepäck. Was nehmen Sie alles mit auf so eine Reise?
Also eigentlich zu viel, muss ich immer sagen. Ich gehe halt immer auf Nummer sicher und habe dann eben von bestimmten Ausrüstungsteilen dann auch mal ein zweites oder drittes noch mit. Zumindest im Winter, da geht es mir halt darum, auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass, wenn ich Probleme habe und ein Kleidungsstück vielleicht kaputt geht oder verloren geht, dass ich da nicht meine Reise abbrechen muss.
Sie haben außer Werkzeug auch Nähzeug, Hammer, Axt, solche Dinge mit?
Ja, also ich habe irgendwann mal eine ausführliche Liste gemacht, und da waren bei den ersten Winterreisen, da war auch sogar eine Axt dabei. Also mittlerweile habe ich nur noch eine kleine Astsäge dabei, die viel leichter nimmt, weniger Platz weg, und man kann damit auch Holz verteilen und diverse andere Sachen auch, die mir irgendwie helfen könnten, selbst zurechtzukommen, falls ich irgendwo mal stecken bleiben sollte und Hilfe sehr weit entfernt ist.
Reagiert denn eigentlich die mitgenommene Technik noch bei derartigen Temperaturen?
Das ist unterschiedlich. Elektronische Technik hat natürlich, also ist am stärksten anfällig. Wenn ich jetzt, früher bin ich zum Beispiel mit einer analogen Spiegelreflexkamera unterwegs gewesen, da konnte ich auch bei Minustemperaturen wochenlang Fotos machen, ohne dass ich Akkusorgen hatte. Das ist jetzt natürlich anders. Da muss ich dann immer schon vorausschauen, denken, eine Menge Ersatzakkus mitnehmen, entsprechend auch haushalten mit dem Strom. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich kaum Probleme. Fahrradtechnisch gab es mal bei Temperaturen unter minus 35 Grad, da ist zum Beispiel das Fett im Tretlager und in dem Zahnkranzritzel hinten am Hinterrad zäh geworden, sodass ich quasi immer mittreten musste, auch wenn ich im Leerlauf war, weil das alles fest wurde.
Wie viel Kilo haben Sie auf so einer Tour immer abgenommen?
Nicht sehr viel. Ich bin von Natur aus nicht, habe nicht so viele Reserven. Das heißt, ich darf mir auch gar nicht erlauben, zu viel zu verlieren. Also der Spielraum war immer so plus minus 2 Kilogramm. Das meiste, was ich mal verloren habe, waren, glaube ich, 4. Aber das fülle ich dann auch anschließend, wenn ich wieder was zu essen habe, also reichlich zu essen habe, dann auch wieder schnell auf.
Wie versorgen Sie sich auf so einer Reise? Sie können ja nicht nur eine Tonne Müsli-Riegel mitnehmen.
Nee. Also es wird alles im Voraus beschafft, wenn ich weiß, ich bin jetzt längere Zeit irgendwo unterwegs, wo ich nichts einkaufen kann, dann werde ich natürlich für die Zeit, für diesen Streckenabschnitt dann immer entsprechend viel Proviant vorher einkaufen. Das habe ich am Anfang immer von Deutschland mitgenommen, als ich noch mit dem Zug nach Russland gereist bin. Jetzt, wo ich häufiger fliege, habe ich mich natürlich darauf konzentriert, die Sachen auch vor Ort zu beschaffen. Und mittlerweile ist das auch in den Supermärkten, in den großen Städten Russlands kein Problem. Man bekommt dort auch alles, was man hier bekommt und kann auch dort den Proviantplan entsprechend vorbereiten. Also früh war das häufig immer so Haferbrei mit Rosinen, am Abend Nudeln mit irgendwelchen Tütensuppen. Das war häufig immer so das, was ich früh und abends mir gekocht habe. Und unterwegs gab es dann Brot, Nüsse, Trockenobst, Schokolade, Kekse und so weiter.
Also Sie haben keinem Bären die Beute abgejagt?
Nein, also aus der Natur direkt leben, das ist schon eine Kunst für sich. Das erfordert auch viel Zeit. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, gelernt habe in den letzten 2 Jahren, ist Angeln, also Fisch aus der Natur zu holen und davon auch zu leben, beziehungsweise den Proviantplan zu ergänzen. Aber mehr ist es bisher nicht gewesen.
Wie wählen Sie Ihre Reiseziele aus?
Das hängt in erster Linie von der persönlichen Motivation aus. Also wenn ich irgendwo schon mal hingereist bin und mich reizt es irgendwie noch tiefer dort einzutauchen, zum Beispiel das zu sehen, was noch dahinter liegt. Wenn ich zum Beispiel mal, 2005 bin ich mal bis an den Ural gekommen, dann hat es mich gereizt, eben nach Sibirien weiterzugehen, dort das Land zu erkunden, das kennenzulernen. Und viele Reisen sind auf diese Weise entstanden, dass ich da irgendwo schon mal einen Blick hingeworfen habe und dann wissen wollte, wie sieht es eigentlich dahinter aus, wie geht es dort weiter. Manchmal ist es aber auch einfach nur der Blick in den Atlas, dass ich dort irgendwelche Regionen sehe, die mich auch schon immer inspiriert haben, wenn es irgendwelche Gebirge gibt, die unzugänglich wirken oder einzelne Dörfer nur da sind und ich mich immer frage, wie ist das Leben dort, wie kann man dort reisen, wie ist dieses Erlebnis, wenn man dorthin fährt, dann baut sich dann mit der Zeit irgendwie etwas auf, eine Sehnsucht auf, dahin zu fahren. Irgendwann klappt es dann vielleicht und dann setzt das auch in die Tat um.
Wie viel wissen Sie schon über das Gebiet vorher? Wie bereiten Sie sich vor? Vielleicht auch sprachlich?
Also sprachlich, da ich ja in den letzten Jahren häufig oder eigentlich fast nur in der Ex-Sowjetunion unterwegs war und auch noch bin, komme ich ja mit der russischen Sprache ganz gut zurecht. Ich hatte in der Schule kein Russisch gelernt. Das habe ich mir vor der ersten Reise angeeignet. Ein paar Floskeln, das kyrillische Alphabet. Also ich spreche bis heute kein fließendes Russisch, aber ich habe auf den diversen Reisen, die ich gemacht habe, die Sprache Stück für Stück erweitert, also mein Vokabular und so weiter, dass ich auf der Straße und beim Einkaufen zum Beispiel ganz gut zurechtkomme. Und ja, es klappt eigentlich soweit auch.
Und wie reagieren die Einheimischen auf Sie, wenn der verrückte Deutsche mit dem Fahrrad kommt?
Da ist es auch sehr unterschiedlich. Manche zeigen den Vogel oder schütteln den Kopf, aber die meisten, die freuen sich doch auch immer, wenn sie jemanden treffen, gerade wenn man in so einer abgelegenen Region unterwegs ist. Das ist für die Leute eine Abwechslung, dann freuen die sich, man wird schnell zu Gast eingeladen, bewirtet und es kam auch schon vor, dass sich manchmal ein ganzes Dorf auf den Kopf gestellt hat, weil man meinte, ich wäre der erste deutsche Tourist und dann floss auch der Wodka und mittags waren schon alle betrunken. Also man erlebt da schon einiges.
Schauen wir mal auf Ihren Vortrag, wenn Sie ihn dann in der Lichtbildarena halten. Was erwartet denn das Publikum?
Also von dieser Reise, die ich dort zeigen möchte, das ist eine Tour, die halt ganz tief eintaucht, auch in die Wildnis. Es war für mich persönlich auch die erste Wildnistour und das versuche ich natürlich dann auch rüberzubringen, diese Erfahrung, diese Eindrücke, die ich dort erlebt habe, von der herrlichen Natur, von den Stimmungen, die Lichtstimmung, Naturstimmung, die man dort erlebt, aber natürlich auch von dem Bezwingen dieser Route, wie ich das geschafft habe, diese doch außergewöhnliche Route zu bezwingen, indem ich mich dort mit dem Fahrrad und dem Schlauchboot durchgearbeitet habe, wie das Ganze eben abgelaufen ist.
Mhm. Sammeln Sie nur optische Eindrücke oder haben Sie auch ein Mikrofon mit und sammeln die Geräusche, die Klänge, die Musik, wenn man abend den 17. Wodka getrunken hat, wenn man dann zusammensitzt?
Ja. Also ein Mikro in dem Sinne nicht, aber ich mache auch natürlich Videoaufnahmen, nicht übermäßig viel, aber hin und wieder, wenn es eine Situation gibt, die man nur mit dem Fotoapparat nicht einfangen kann, dann mache ich auch gerne Videoaufnahmen, um eben genau das auch, dieses Ganze drumherum mit den Klängen und Geräuschen auch einfangen zu können, beziehungsweise auch die Dynamik, die in einem statischen Bild nicht rüberkommen würde.
Ja. Gibt es etwas, was Sie als nächstes unbedingt machen wollen in diesem Teil der Welt?
Es gibt eine Menge Ideen, leider nicht genug Zeit dafür. Ich habe natürlich schon noch ein paar Reiseideen, auch im Norden Sibiriens oder ganz im Osten Sibiriens, wo es auch sehr schwer ist hinzukommen, wo ich viele Jahre auch überlegt habe, wie man da an die entsprechenden Permits kommt, zum Beispiel zu Kotka, was gegenüber von Alaska liegt. Das ist sehr, sehr schwer zugänglich, aber da möchte ich halt irgendwann doch mal eine Reise machen.
Wie lang sind Sie jedes Mal unterwegs?
Bei den Reisen?
Hm?
Das ist auch unterschiedlich. Früher, also als ich Student war, da hatte ich natürlich die Semesterferien von bis zu 3 Monaten als Zeitfenster. Die habe ich dann auch manchmal ausgereizt. Später dann, als ich Teilzeit als Meteorologe gearbeitet habe, da hat der Arbeitgeber natürlich mehr vorgegeben, wie groß das Zeitfenster sein darf und vor allem wann es auch ist. So war zum Beispiel für die Reise durch den Sayana und Altai 2 Monate waren für mich Bedingungen. Das hat auch geklappt, allerdings erst im Herbst, was ich anfangs nicht so wollte. Deswegen bin ich bei dieser Reise am Ende auch noch in den Winter reingekommen.
Ich habe Sie ganz herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch.